Das Unheil begann mit einem Paket. Ein Paket, das ich nicht bestellt hatte und das ich auch nicht erwartet hatte. Es wurde zugestellt am Nachmittag, als ich auf der Arbeit war, und so staunte ich nicht schlecht, als ich zurück war und die Karte aus dem Briefkasten mit meinen Fingern herausangelte, die mir signalisierte, dass das Paket am vereinbarten Ablageort lag. Es war längst dunkel, im Herbst. Ich glaube, es war kurz vor Halloween. Karte von der Post immer noch in der Hand. Verblüfft darauf starrend, klappte ich den Briefkasten wieder zu und zog den Schlüssel ab. Mit dem Schlüsselbund öffnete ich dann die Haustür. So ging ich mit der Karte vor den Augen und dem Schlüsselbund in der Hand durch den kleinen Flur in meine Küche hinein und legte beides auf den Küchentisch. Schaute mich kurz um, blickte dabei nach oben auf die Wanduhr. Kurz vor 18 Uhr, und draußen war es längst dunkel und ungemütlich noch dazu. Es hatte den ganzen Tag geregnet, immerhin jetzt hatte es aufgehört, aber es war alles nass und die Luft war feucht und kalt und muffig. Herbstluft, dachte ich. Ich ging durch die Küchentüre hinaus in den Flur und dann durch die immer noch geöffnete Haustür. Dann ging ich rechts ab, auf dem Hof entlang, die Hofeinfahrt, nach hinten, in meinen Garten, dort, wo sich auch die Terrasse befand, die überdachte Terrasse, der Paketablageort. Ich schaute dabei nach links, in den Vollmond hinein. Der Mond stand tief, und ich war fasziniert, wie groß er mir erschien. Dann drehte ich mich um und ging unter das Terrassendach, und der Mond schien sein helles Licht auf das Ding, auf dieses riesige Paket, das ich bekommen hatte. Der Postzusteller hatte es auf eine Bank gestellt. Der Mond schien darauf, und das Paket warf einen großen Schatten auf die Hauswand. Ein so großes Paket, das ich nicht erwartet hatte. Was mochte darin sein? Und vor allem, wer hatte es mir geschickt? Vielleicht versehentlich? War es vielleicht gar kein Paket für mich? Hätte es vielleicht einer der Nachbarn bekommen müssen? Neugierig ging ich zu der Bank und schaute auf den Adressaufkleber im Mondenschein. Das Licht war zwar nur schummrig, aber dennoch konnte ich etwas erkennen. Und dann verstand ich endlich, wer mir dieses seltsame große Paket geschickt hatte, auch wenn ich nicht verstand, wozu das gut sein sollte. Das Paket war von Tante Vera. Ich wunderte mich umso mehr. Ich hatte schon lange Zeit nichts mehr von ihr gehört. Sie hatte sich nicht bei mir gemeldet. Allerdings, muss ich gestehen, hatte auch ich mich bei ihr schon lange Zeit nicht mehr gemeldet. Ich überlegte, wann wir uns das letzte Mal gesprochen hatten, irgendwann im letzten Jahr, und nun war es schon wieder Herbst. Es gab eine längere Funkstille. Ich weiß gar nicht so ganz genau, warum das so war. Aber umso verwunderter war ich, dass ich von ihr dieses riesige Paket auf einmal zugestellt bekam. Was mochte sich darin befinden? Was hatte Vera mir geschickt? Ich untersuchte den großen Karton nach weiteren kleinen Aufklebern oder Aufdrucken. Irgendetwas, das mir Aufschluss vielleicht darüber geben konnte, was sich in dem Karton befand. Da ich auf Anhieb nichts fand, drückte ich den großen Karton mit der linken Hand leicht schräg zur Seite. In dem Moment erschrak ich so dermaßen, dass ich die Hand wieder gleich wegzog und der Karton zurückpendelte. Was hatte ich da gehört? Hatte ich überhaupt richtig gehört? Ich drehte mich um. Es konnte doch unmöglich ein Geräusch aus diesem Karton sein. Irgendetwas vielleicht hinter mir oder neben mir, aber es hörte sich so nahe an. Das, was ich gehört hatte, war ein Kratzgeräusch. Hätte ich es nicht besser gewusst, dass es nicht sein konnte, hätte ich gedacht, dass von innen, aus dem Karton heraus, irgendetwas gegen die Kartonwand gekratzt hatte. Als wenn eine Pfote oder vielleicht eine Hand an der Innenseite des Paketes entlang kratzte. Deswegen hatte ich mich so erschrocken. Deswegen stand ich mehrere Sekunden stocksteif vor dem Paket und starrte es an. Fassungslos. Ich lauschte, ob weitere Geräusche aus diesem Karton kamen, aber es blieb still. Ich hatte irgendwo in der Entfernung ein Käuzchen gehört, aber das war auch alles, was ich hörte. Dann schaute ich mir das Paket wieder näher an, nach Stellen, wo ich es hätte aufreißen können. Ich Blödmann hatte mir keine Schere oder ein Messer mitgenommen. Ich habe ja auch nicht mit einem so großen Karton gerechnet. Ich dachte eher an etwas Kleines, ein kleines Päckchen, das ich einfach so mit den Händen aufreißen hätte können. Diesen Karton hier konnte ich so nicht öffnen. Ich musste also wieder reingehen in die Wohnung, um mir ein Messer zu holen. Aber zunächst blieb ich noch stehen. Ich lauschte weiter ins Dunkeln hinein, wartend darauf, weitere Geräusche zu vernehmen. Vielleicht aus dem Karton. Was wusste denn ich, was Vera mir da geschickt hatte? Vielleicht dümmstenfalls ihre Katze? Also ging ich zunächst unverrichteter Dinge wieder zurück, durch die Gartenpforte hindurch und schließlich den Hof entlang durch meine Haustüre hindurch, um in die Küche zu gehen und ein Messer zu holen. Ich kramte in der Besteckschublade, bis ich dann schließlich ein Schälmesser in den Händen hielt. Damit bewaffnet ging ich wieder zurück, durch die Haustür durch, wollte gerade den Hof entlang gehen, doch dann hörte ich etwas. Es kam aus der Hecke meines Nachbarn. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es Geräusche aus dieser Hecke gab. Mäuse tummelten sich dort oft, manchmal verirrte sich ein Igel hinein, aber dieses Geräusch war völlig anders. Und ich konnte nicht genau orten, wo es herkam. Und hier schien auch der Vollmond nicht hinein, so dass es wirklich stockdunkel war. Ich ging auf die Hecke zu, in die Richtung, aus der ich meinte, das Geräusch gehört zu haben. Es raschelte erneut. Es klang wirklich wie ein deutlich größeres Tier. Größer als eine Maus und größer als ein Igel. Viel größer. Vielleicht halb so groß wie ich. Es musste ein großes Tier sein. Oder ein kleiner Mensch. Keine Ahnung. So klang es jedenfalls. Und nur 2 Meter vor der Hecke hörte es dann auf zu rascheln. Ich blieb noch einige Sekunden so stehen, in Erwartung, dass es wieder raschelte und ich hören konnte, was es vielleicht sein könnte. Doch es war leise. So stand ich da wieder lauernd in die Stille. Ich erschrak mich vor mir selbst, als ich verstand, wie ich da gestanden haben musste. Hätte mich jetzt ein Nachbar gesehen, hätte er sich sicherlich gewundert. Ich hatte das Schälmesser wie eine Waffe in der Hand und lauerte in die Richtung der Hecke, im Dunkeln, auf dem Hof. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich dort so gestanden habe. Wahrscheinlich eine Minute und länger. Irgendwann gab ich dann auf. Das Geräusch kam nicht wieder. Ich ging durch die Gartenpforte und wollte gerade wieder auf meine Terrasse zusteuern. als hinter mir nun plötzlich Zweige knickten. Es knackste laut, und ich meinte, Schritte zu hören, kleine Schritte, als wenn ein kleines Kind vorsichtig im Dunkeln entlang lief. Ich drehte mich natürlich um, um zu schauen, wer es war. Sehen konnte ich jedoch nichts. Zum einen, weil es einfach wirklich furchtbar dunkel an dieser Stelle war, zum anderen wahrscheinlich, weil dort einfach nicht zu sehen war. Ich hatte ein ganz mulmiges Gefühl im Bauch. Intuition. Gefahr. Ich konnte es mir zwar nicht erklären, aber es fühlte sich so an, als wenn ich aufpassen musste, als wenn irgendeine Gefahr für mich bestand. Während ich so stand, hielt ich erneut das ohnehin viel zu kleine Schälmesser vor meinem Bauch in Richtung des Hofes zeigend, wie eine Waffe. Ich hätte mich damit natürlich nicht wirklich verteidigen können, aber ich hatte das Gefühl, in Gefahr zu sein, und die Geräusche waren zunächst hinter mir, und ich schaute in die Richtung. Aber was waren es für Geräusche? Was hatte sich in der Hecke versteckt? Und dann, als ich weggegangen war, hatte es sich aus der Hecke herausgelöst, um dann wegzulaufen? Vielleicht ein Junge aus der Nachbarschaft? Aber warum? Was sollte das? Wollte er mich erschrecken? »Ganz lustig«, rief ich ins Nichts. »Wirklich sehr lustig. Lauf bloß nach Hause, dass ich dich nicht erwische.« Mit den Worten wollte ich mir, glaube ich, eher Mut machen. Denn in meinem Bauch fühlte es sich überhaupt nicht danach an, als hätte ich gerade einen Nachbarsjungen vertrieben. Ich war mir wirklich nicht sicher, was ich dort gehört hatte, aber eigentlich hörte es sich nicht nach einem Kind an. Als ich mir sicher war, dass, was immer es war, nicht mehr da war, drehte ich mich wieder um und wollte gerade zu der Bank gehen, zu dem Paket. Und dann erschrak ich wieder. Wieder ein Geräusch, das ich zunächst nicht zuordnen konnte. Es war ein furchtbar lautes, grelles Pfeifen. Der Schreck fuhr mir durch sämtliche Glieder, und ich dachte, ich war eingefroren. Ich war so angespannt durch die Situation zuvor, dass ich mit diesem Geräusch nun wirklich überhaupt nicht rechnete. Es dauerte einen Moment, als ich dann verstand, dass es sich um einen Rauchmelder handelte und dass das Geräusch nicht vom Nachbarhaus stammte, sondern aus meinem Haus. »Ach du Schei«, kam es über meine Lippen. Und ich ging schnellen Schrittes wieder zurück, über den Hof zu meiner Haustür, durch die Haustür hindurch. Das Pfeifsignal wurde entsprechend viel lauter, unerträglich laut, grell, hoch und extrem laut. Ich versuchte herauszufinden, aus welcher Richtung es kam. So stand ich im Flur, direkt hinter der geöffneten Haustür. Das Geräusch kam von rechts, also aus der Küche. Ich ging in die Küche hinein und tatsächlich blinkte die helle LED und das Geräusch kam sehr eindeutig von dem Rauchmelder, den ich in der Küche in der hinteren Ecke oben an der Decke angebracht hatte. Wie sollte ich denn da jetzt auf die Schnelle herankommen? Der Krach machte mich wahnsinnig und wahrscheinlich die Nachbarn ebenso. Ich rückte den Küchentisch ein wenig zur Seite, stellte einen Küchenstuhl direkt unter den Rauchmelder, stieg auf den Stuhl, reckte mich mit dem Arm und meiner Hand nach oben, um dann schließlich den Rauchmelder in die Hand zu bekommen. Ich drückte den großen Taster direkt am Rauchmelder und dieser gab endlich Ruhe. Dann schaute ich an die Stelle, wo er vorher hing. Ich meinte, dass dort vielleicht ein wenig Spinnenweben waren. Vermutlich hatten sie den Rauchmelder ausgelöst. Das kann ja mal passieren, dachte ich. Ich werde gleich mir einen Besen nehmen und die Spinnenweben an der Decke wegfegen. Nicht nur dort, Bestimmt sind in den Ecken dann auch welche. Im Herbst kommen die Spinnen rein und machen ihre Netze in der Hoffnung, drinnen in der Küche noch einen Bissen abzubekommen. Die letzten Insekten, die den Sommer verpasst hatten. Ich wischte mit der linken Hand über den Rauchmelder, versuchend, ihn zu säubern, während ich vom Stuhl stieg. Dann legte ich ihn auf den Küchentisch zu dem Schlüsselbund und dem Kärtchen von der Post. Der Küchentisch, der nun schräg, eigentlich beinahe quer in der Küche stand, nachdem ich ihn ja abgerückt hatte von seinem angestammten Platz. Ich ging aus der Küche heraus, nach rechts, um dann zur Kellertreppe zu gehen, öffnete dort die Tür. Ich schritt die alte Holztreppe, die unter meinen Füßen knarzte, im Halbdunkeln hinab in den Keller. Direkt unten vor der Treppe, da stand ein Besen, und das wusste ich. Ich hatte ihn selbst dorthin gestellt. Ich nahm ihn. Unten war es dunkel, ich hatte mir kein Licht angemacht. Es schimmerte von oben, vom Flur, das Licht, die Treppe ein kleines bisschen hinunter, allerdings nicht viel. Es war wirklich stockdunkel. Dann meinte ich wieder, etwas zu hören. Diesmal war es ein leises Kichern. Den Gang entlang, im Keller, dort, wo der Heizungsraum war. Verkrampft, so dass das Weiß durch meine Knöchel schienen, vermutlich, wenn es hell gewesen wäre, hatte ich den Besenstiel in der Hand. Ich blieb stehen und rührte mich nicht vom Fleck. Hatte ich wirklich ein leises Kichern gehört, oder hatte ich es mir nur eingebildet? Was war heute mit mir los? Ich war immer noch so angespannt. Ich hatte immer noch das Gefühl von Gefahr in meiner Magengegend. Und wieder stand ich vermutlich mindestens eine halbe Minute, mochte es vielleicht sogar eine ganze gewesen sein, dort auf der letzten Stufe der Kellertreppe im Dunkeln, den Besen in der Hand, und lauschte. Doch nichts. Gar nichts, absolute Stille. Endlich löste ich mich aus meiner Schockstarre, schüttelte mit dem Kopf. »Was ist nur heute mit mir los?« dachte ich und sagte es leise vor mich hin. Ich nahm den Besen und ging die dunkle Kellertreppe wieder nach oben, Richtung Licht. Knarzend zog ich die Tür zum Keller hinter mir zu und wanderte dann mit meinem Besen in die Küche zurück, um die Spinnenweben wegzufegen, die von der Decke hingen. Als ich dann in der zweiten Ecke ebenfalls dabei war, die Spinnenweben wegzufegen, einfach auf gut Glück, ich hatte dort keine gesehen, war mir aber sicher, dass bestimmt schon welche dort wären. Nun denn, plötzlich klingelte das Telefon im Wohnzimmer. Also stellte ich den Besen zur Seite, ging durch den kleinen Flur hindurch geradeaus rüber in das große Wohnzimmer und nahm das Funktelefon von seiner Basisstation. Ich drückte die Taste und hielt es an mein Ohr. Ich sagte meinen Namen. »Hier ist Vera«, sagte Tante Vera von der anderen Seite der Leitung. »Tante Vera? Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gehört. Wie lange ist das her?« fragte ich sie. »Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ein Jahr. Im letzten Herbst hatten wir uns, glaube ich, kurz unterhalten. Kann das sein?« »Das ist gut möglich«, meinte ich dann nur. Ich starrte in die Dunkelheit. Mir war aufgefallen, dass ich vergessen hatte, im Wohnzimmer das Licht anzumachen. Ich kannte den Weg zum Telefon und war einfach im Dunkeln dorthin gegangen. Und nun stand ich hier, mitten in einem großen dunklen Raum, meinem Wohnzimmer. »Vermutlich, denke ich mal«, meinte Vera dann. »Im letzten Herbst ist Onkel Eduard gestorben. Du erinnerst dich?« »Ach ja«, dachte ich. Stimmt, deswegen hatten wir sicherlich telefoniert. Onkel Eduard war gestorben. Wie peinlich. Es hätte mir einfallen müssen, warum wir das letzte Mal telefoniert hatten. Aber ich hatte keine gute Beziehung zu Onkel Eduard. Als kleiner Junge waren wir natürlich immer mit dabei, wenn es Familienfeierlichkeiten gab. Deswegen kannte ich Onkel Eduard aber später dann nicht mehr. Er hatte sich nicht für mein Leben interessiert und ich mich nicht für seines. Tante Vera, es ist heute ein Paket von dir hier angekommen. Ja, ich weiß, sagte Vera. Ich habe geschaut. Paketverfolgung. Ich habe gesehen, dass es heute Nachmittag bei dir zugestellt wurde. Arbeitest du denn gar nicht mehr? Im Büro? In diesem Baumarkt war das doch, oder? Vera hatte ein besseres Gedächtnis als ich. Ich hätte nicht sagen können, was Vera beruflich machte. Ja, ich arbeite noch dort. Doch, ich war auf der Arbeit. Ich habe einen Ablagevertrag und deswegen konnte es zugestellt werden, informierte ich sie. Tante Vera, übrigens, vielen Dank für das Paket. Was ist denn drin? Das ist ja riesig, fragte ich sie. Ach, du hast es noch gar nicht geöffnet, wollte sie nun wieder von mir wissen. Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit dazu, sagte ich ehrlich, ein wenig stotternd, und verschwieg dabei die Rätsel des Abends. Es herrschte eine kurze Stille. Ich durchbrach sie. Also? Was? Wie? Was also? Fragte Vera, ein wenig verstört in Gedanken zurück. Ja, was ist denn drin in dem Paket, Tante Vera? Was hast du mir denn geschickt? Ich habe dir Agnatius geschickt. Nur 1, 2, 3 Sekunden hatte es gedauert, bis es bei mir Klick gemacht hatte. Agnatius war ein so ungewöhnlicher Name, dass ich natürlich sofort wusste, aus der Erinnerung heraus, um was es ging. »Dieses hässliche Ding hast du mir geschickt? Warum, was soll ich denn damit?« fragte ich Tante Vera vorwurfsvoll durch den Hörer. »Ich gehe noch den ganzen Krempel von Onkel Eduard nach und nach durch. Man hat ja nicht immer Zeit dazu.« »Ach ja«, dachte ich, »das Haus von Onkel Eduard hatten sie im letzten Jahr entrümpelt und verkauft.« »Konntet ihr das Haus von Onkel Eduard denn noch vernünftig verkaufen?« »Zumindest so, dass die Schulden damit abgetragen waren. Ein wenig war noch übrig, die Geschwister haben es dann untereinander aufgeteilt. Viel war es nicht.« Das hätte ich mir denken können, dass Onkel Eduard außer viel Gerümpel nicht viel hinterlassen hatte. Onkel Eduard war schon immer Zeit seines Lebens ein echter Jäger und Sammler gewesen. Sein ganzer Garten, seine Garage, sein Haus war alles voll mit irgendwelchem Krempel, den sonst vermutlich niemand mehr haben wollte. Onkel Eduard konnte mit allem irgendetwas anfangen. »Tante Vera, und dann hast du Agnatius gefunden und schickst ihn ausgerechnet mir? Was soll ich mit dem hässlichen Ding?« fragte ich erneut. »Ich hatte in einer Schublade, in einer Kommode noch alte Briefe gefunden. Die bin ich mal durchgegangen, einfach um zu sehen, was es ging. Und dort war ein Brief an mich«, sagte Tante Vera. »An dich in der Kommode? Warum?« »Er war an mich adressiert und zugeklebt. Ich habe keine Ahnung, warum. Dort schrieb Onkel Eduard mir verschiedene Dinge, recht private, und er schrieb mir auch etwas über dich.« »Über mich?« wollte ich jetzt von Tante Vera wissen. »Onkel Eduard? Was wusste denn Onkel Eduard schon von mir? Er hat sich doch nie für mich interessiert.« »Na ja, er schrieb mir, dass ihr als Kinder des Öfteren bei ihm wart.« »Ja, auf Geburtstagen und so weiter, da waren viele Menschen. Natürlich auch wir Kinder.
Ja.
Und dass, wenn du im Garten gespielt hattest mit den anderen Kindern, immer alleine wieder zu ihm kamst und am Weinen warst. Du hattest fürchterliche Angst bekommen.
Weiß ich nicht, sagte ich.
Kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, sagte ich wahrheitsgemäß.
Und als er dich gefragt hatte, wovor du immer solche Angst hattest, hattest du gesagt, dass Ignatius böse zu dir gewesen sei.
Böse? Fragte ich nach.
Wie soll das Ding denn böse sein? Es hat einen bösen Blick, das stimmt. Es sieht wirklich fürchterlich aus.
Und Tante Vera, ich will es mit Sicherheit nicht haben. Wo soll ich das hässliche Ding denn hinstellen?
Das kann ich dir auch nicht sagen, meinte Tante Vera nun.
Am besten schmeißt du es einfach weg. Aber ich musste es dir schicken. Onkel Eduard hat mich in diesen Zeilen darum gebeten.
Onkel Eduard hat dich darum gebeten, mir Ignatius zu schicken?
Naja, nicht zu schicken, eigentlich solltest du ihn dir abholen. Aber ich dachte mir, den weiten Weg für das hässliche Ding.
Nein, das hätte ich mit Sicherheit nicht gemacht. Aber ich hätte dir gleich sagen können, dass du es wegschmeißt. Ich will das Teil nicht haben.
Schade um das schöne Geld für das Paket, dachte ich nur. Dieses riesige Paket war sicherlich nicht billig.
Ja, aber versteh das, erwiderte Tante Vera nun.
Ich musste ihn dir einfach schicken. Onkel Eduard hatte mich drum gebeten. Du solltest Ignatius bekommen. Er schrieb so etwas wie, du sollst dich deinen Ängsten stellen.
Ich soll mich meinen Ängsten stellen? Was ist das für ein wirres Zeug?
War Onkel Eduard zuletzt nicht mehr klar bei Verstand?
Oh doch, das glaub mal. Genauso viel oder so wenig wie zuvor.
Welchen Ängsten soll ich mich stellen? Auch wenn ich vor diesem hässlichen Ding vielleicht irgendwann mal als Kind Angst gehabt haben sollte, ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich bin über 50 und das war in meiner Kindheit, das ist ewig her.
Dass das Scheißding überhaupt noch existiert, hätte ich gar nicht gedacht.
Naja, Ignatius sieht auch schon ziemlich verblichen und verschrammt aus. Scheint einiges mitgemacht zu haben. Du kannst ihn dir ja nachher ansehen. Nach unserem Telefonat.
Jetzt, wo ich weiß, was drin ist in dem Paket, brauche ich es gar nicht mehr zu öffnen, meinte ich nur.
Ebenfalls wahrheitsgemäß. Das hässliche Ding interessierte mich überhaupt nicht. Ich konnte das Paket, so wie es war, fest verschlossen einfach in die Mülltonne schmeißen und hatte damit die Mülltonne bereits gefüllt.
Naja, also was du damit machst, ist mir eigentlich egal.
Ich hätte es ja an deiner Stelle auch weggeschmissen.
Aber ich wollte Onkel Eduards letzten Zeilen einfach nachgehen und dir das Ding schicken. So wie er es sich gewünscht hatte, was immer das auch zu bedeuten hat und was er sich dabei gedacht hat.
Ist doch eigentlich auch egal, Hauptsache wir haben seinen letzten Willen erfüllt. Findest du nicht auch?
Ja, wenn du meinst, Tante Vera, soll mir recht sein, irgendwie werde ich das Ding schon los, beschwichtigte ich.
Tante Vera und ich telefonierten dann noch fast eine ganze Stunde lang. Irgendwie gab es dann doch viel zu besprechen nach so langer Zeit über Onkel Eduard, über seine Marotten, über sein vollgemülltes Haus und den Garten, über den Verkauf und die Entrümpelung und über das, was Tante Vera alles so im alten Krempel noch fand und dann doch nicht wirklich gebrauchen konnte.
Sie tat mir sogar ein wenig leid. Teilweise klang sie traurig. Ich hatte das Gefühl, als hatte sie jetzt ihr Haus voller Krempel und Gerümpel stehen von Onkel Eduard. Wahrscheinlich hatte sie viel zu viel versucht, noch mitzunehmen und alles bei sich eingelagert.
So klang es jedenfalls, als wenn ihr Haus jetzt einem großen Lager ähnelte und sie bei jedem Karton, den sie öffnete, dann doch nur feststellte, dass es alter Krempel, Schrott war, den sie teuer entsorgen musste.
Nach etwa einer Stunde verabschiedeten wir uns dann und versprachen uns, diesmal nicht so lange zu warten, bis wir uns wieder anriefen. Ich hatte ihr versprochen, mich zwischendurch zu melden oder sie sogar mal zu besuchen. Das hatte ich auch ernst gemeint. Ich drückte die Taste, um das Gespräch schließlich endgültig zu beenden. Ich saß auf dem Sofa und legte mein Telefon auf den Wohnzimmertisch. So starrte ich noch eine kleine Weile in das dunkle Wohnzimmer und dachte nach über Onkel Eduard und Tante Vera. Was hatte Onkel Eduard sich dabei nur gedacht? Rätselte ich. Ich konnte mich nur noch daran erinnern, wie Ignatius aussah. Ein fürchterlich hässliches Ding, ein richtig fieser Blick. Kein Wunder, dass ich als Kind sehr wahrscheinlich Angst vor dem Mistding hatte, und jetzt hatte ich es hier und wollte es einfach gar nicht haben. Was sollte ich nur damit? Und wieso sollte ich mich meinen Ängsten stellen, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern konnte? So ein Blödsinn. Kurz kopfschüttelnd stand ich auf, nahm das Telefon, um es wieder zurück in die Basisstation zu legen, wo es piepste und mir damit signalisierte, dass es seinen Akku wieder auflud. Ich ging Richtung Wohnzimmertür. Der helle Schein des Lichts vom Flur kam hier herein. Ich kam in die Küche. Ach ja, der Besen. Ich war ja gerade dabei, die Spinnenweben wegzumachen. Ich wischte noch die anderen beiden Ecken mit dem Besen aus und rückte den Tisch wieder gerade. Allerdings ließ ich den Rauchmelder vorerst unten auf dem Tisch liegen. Falls er dann noch einmal Krach machte, vielleicht sogar mitten in der Nacht, dass ich ihn schnell erreichen konnte. Wer wusste schon so genau, warum das Ding losgegangen war? Vielleicht hat es mit den Spinnenweben gar nichts zu tun gehabt. Ich schaute wieder auf die Uhr hoch, die an der Küchenwand vor sich hin tickte. Es war immer noch zeitig genug, um vorher ins Bad zu gehen. Eine heiße Dusche würde mir gut tun, zum Entspannen nach diesem seltsamen, unentspannten Abend. Und danach würde ich mir etwas Schnelles zu essen kochen, vielleicht noch ein kleines Stündchen Fernsehen oder ein Buch lesen. Irgendetwas Gemütliches zur Entspannung, bevor ich dann endgültig ins Bett gehen würde. Ich fühlte mich schon jetzt hundemüde. Der Tag und vor allem dieser Abend hatte mich geschafft. Den schmutzigen Besen stellte ich zunächst einmal vor die Haustür, lehnte ihn dort daneben an die Hauswand. Ich würde mich morgen um das dreckige Ding kümmern. Dann schloss ich die Haustür ab, drehte den Schlüssel einmal rum. Ich knipste das Licht in der Küche aus und auch im Flur, ging durch den zweiten kleinen Flur hindurch und dann zur Treppe, die nach oben führte. Unten auf der ersten Treppenstufe stehend, tastete ich mit meiner rechten Hand an der Wand entlang, an der Stelle, wo der Wandtaster war. Als ich ihn erwischte, drückte ich ihn, um die Lampe, die über der Treppe hing, einzuschalten. Die Lampe war nicht besonders hell, noch eine dunkle LED aus früheren Zeiten, als die Dinger einfach noch nicht so wahnsinnig viel leuchteten. Ich hatte sie nie ausgetauscht. Wozu auch? Sie funktionierte und tat ihren Dienst. Sie erhellte die Treppe, wenn auch nur spärlich. Hinter mir war alles dunkel und oben ging es ebenfalls die letzten Stufen schon bereits ins Dunkle hinein. Aber es genügte mir. Ich kannte ja den Weg. Und so stieg ich die Stufen empor, die unter meinen Füßen vor sich hinknarzten. Oben die letzten wenigen Stufen angekommen, schaute ich dann kurz hoch, und dann sah ich etwas. Zunächst schien es nur ein Schatten zu sein, der dort nicht hingehörte, etwa 50 bis 60 Zentimeter hoch. Das große, klobige, hässliche Ding stand am Ende der Treppe nach oben. Unmöglich an ihm vorbeizukommen, man gelang weder in das Schlafzimmer, noch in das Badezimmer, noch in das Gästezimmer, noch überhaupt in den kleinen Flur am Ende der Treppe. Es stand einfach mitten im Weg und starrte mich an aus der Dunkelheit mit seinen fiesen Augen. Ich hatte mich so dermaßen erschrocken, mir war das Herz in die Hose gerutscht, so dass ich 2, 3 Stufen zurückpolterte, beinahe die ganze Treppe wieder hinuntergefallen wäre. Ich drückte mich mit dem Rücken eng an die Wand. Über mir hing die Lampe, die die Treppe spärlich beleuchtete. Mein Blick wich nicht von diesem hässlichen Ding, das da oben mir den Weg versperrte. Ich griff mit meiner linken Hand zu der Lampe, die herunterhing, und drückte sie in Richtung des hässlichen Schattens oben, um mich zu versichern, dass das, was ich vermutete, was da stand, auch das war, was ich vermutete. Ignatius, schoss es mir durch den Kopf. Wie kommt dieses hässliche Ding hier nach oben? Die Lampe, die zuvor die Treppe beleuchtete, schien jetzt auf Ignatius. Ignatius war immer noch genauso hässlich, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Einen teuflischen, satanistischen Blick hatte er. Ungewöhnlich für das, was er eigentlich sein sollte. Gartenzwerge stellte ich mir immer ganz anders vor. Sollten diese nicht freundlich lachen? Nett aussehen? Hilfreich? Für den Garten? Dieses Ding hier kam aus der Hölle, so schien es. Hätte es auf der Treppe einen Spiegel gegeben, hätte ich mich sicherlich kreidebleich gesehen. Mir schlotterten die Knie. Nicht so sehr, weil Ignatius diese Ängste wieder erneut in mir hervorrief, oder tat er es vielleicht doch? So wie er mich als Kind schon so böse anblickte und mir scheinbar folgte. Ich erinnerte mich. Schon als Kind, ich war durch den Garten gerannt und irgendwie war Ignatius immer an einer anderen Stelle, um mich dort zu empfangen und mich böse anzublicken. Ja, das war es, weswegen ich weinte. Ein Zwerg, hässlicher als der Teufel, der mich verfolgte in diesem Garten. Das war das Problem meiner Kindheit bei Onkel Eduard. Mein Magen und meine Gedärme rebellierten. Ich hatte das Gefühl, als würde ich in ein tiefes Loch nach unten fallen, als würde die Treppe ein Loch unter sich freimachen, durch das ich in den Keller hinunterstürzen würde. Und es dauerte eine ganze Weile, bis meine Knie nicht mehr nachgaben, bis ich das Gefühl hatte, wieder Kontrolle über meinen Körper zu erlangen. Ich lief schnellen Schrittes die Treppe wieder hinunter, rannte durch den ersten kleinen Flur und durch den zweiten kleinen Flur. Ich riss die Haustür auf. Den ganzen Weg schien ich irgendwie zu schweben, mehr intuitiv entlang zu laufen, ohne genau zu wissen, was ich da tat. Ich hatte ein Problem, einen Knoten in meinem Kopf, etwas, was nicht sein konnte. Und nun galt es, festzustellen, ob ich diesen Knoten irgendwie lösen konnte, ob es für das, was ich eben gesehen hatte, irgendeine Erklärung gab. Ich rannte über den Hof, durch die Gartenpforte in den Garten hinein und bog nach rechts ab, um dann unter dem Terrassendach stehen zu bleiben. Mein Blick starrte auf die Bank an der Hauswand stehend, dort, wo das Paket drauf abgelegt war. Der Vollmond stand mittlerweile ein wenig höher. Es schien nun etwas mehr Licht auf die Bank, auf die Hauswand und auf das Paket, das ich von Tante Vera bekam. Gänsehaut, den ganzen Körper hinunter. Der Mund von mir öffnete sich. Ich hätte am liebsten laut geschrien, aber es kam nichts heraus. Ich konnte nicht einmal mehr atmen und das Herz schien stehen zu bleiben. Das, was ich da sah, konnte ich kaum glauben. Es war ein riesig großes Loch in diesem Paket und es sah so aus, als hätte sich irgendetwas oder irgendjemand dieses Loch von innen aus diesem Paket nach außen hinausgerissen. Die Fetzen hingen nach außen an dem Paket noch herunter. Ich starrte auf das Paket, auf das Loch, und ich wusste, Ignatius, der Zwerg, direkt aus der Hölle.
Du hörtest Agnatius, eine Echtzeiterzählung von und mit Kurt König.